Kapitel. Und ihr werdet auch sehen, warum ich die Predigt so genannt habe. Es ist so, dieses Buch, wenn man das liest, das heißt nicht umsonst, das Buch mit den sieben Siegeln, weil man so schwer manchmal Sachen versteht. Ja. Und es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss, wenn man die Offenbarung liest, dieses Buch. Es ist ja so, generell, wir Menschen, wir lieben ja epische Geschichten. Ja, also, und mir ist es gerade wieder gekommen, gerade zu Weihnachten kommen diese großen Filme ins Kino, Herr der Ringe, Star Wars, ja, gerade zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil man da mehr, also weil der Geldbeutel lockerer sitzt, keine Ahnung, und viele Leute ins Kino gehen, aber generell, glaube ich, ist es tief in unserem Herzen drin, dass wir so epische Geschichten, wo die Welt untergehen zu droht und dann Helden kommen und die Welt retten. Das lieben wir. Und ich glaube, das ist deswegen, weil wir uns in so einer Geschichte befinden und wir einen Held anbeten, der uns tatsächlich retten wird, beziehungsweise schon gerettet hat. Und darum soll es auch heute in dieser Geschichte gehen. Die Offenbarung gehört zu einer bestimmten Literaturgattung, und zwar zur sogenannten Apokalyptik. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Apokalypse, ja, da denkt man immer an Weltuntergang und so und Endzeit. Apokalypse an sich heißt einfach Offenbarung oder Aufdeckung und bedeutet eigentlich im Prinzip, dass unsichtbare geistliche Realitäten offenbar gemacht werden, sichtbar gemacht werden. Und diese Literatur ist entstanden so ab dem 2. Jahrhundert vor Christus bis 1. Jahrhundert nach Christus, in einer Zeit, wo das Volk Israel sehr in Endzeitstimmung war. Das Volk Israel war eigentlich ein relativ unbedeutendes Volk, Spielball von größeren Mächten. Und zugespitzt hat sich die Sache, als ein gewisser Antiochus der IV. Israel eingenommen hatte und wirklich Grausames da angerichtet hatte. Er hatte auch das ganze religiöse System über den Haufen geworfen. Er hatte den Tempel entweiht. Er hatte im Allerheiligsten eine Zeus-Statue aufgebaut. Er hatte Schweine opfern lassen. Das war für das jüdische Volk der Inbegriff des Bösen. Und die Frage war, ja, wo ist Gott in all diesem? Es gab dann tatsächlich einen Aufstand der Juden, der sogenannte Makkabäer-Aufstand. Vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt ja auch ein paar Bücher, die Makkabäer. Das ist jetzt eben berichtet von der Zeit zwischen den Testamenten. Und diese Makkabäer, die haben sich gegen diesen grausamen König, haben da rebelliert und einen Aufstand angezettelt und tatsächlich auch das Land wieder für sich eingenommen. Und da gab es dann 100 Jahre ein jüdisches Reich. Und dann kamen die Römer. Und in dieser Zeit waren einfach immer diese Stimmung da, Gott im Himmel, was ist denn los? Willst du deine Versprechen nicht wahrmachen? Sieh doch, wie wir leiden, sieh, wie wir verfolgt werden und wie dein Name mit Füßen getreten wird. Komm doch. Und das war diese Endzeitstimmung. Und wir befinden uns während der biblischen Zeiten immer noch in dieser Endzeitstimmung. Und das Buch der Offenbarung gehört eben in diese Literaturgattung. Und das Besondere an der ist eben, dass vieles total in Symbolen verpackt ist und deswegen oft so schwer verständlich ist. Und das muss man einfach beachten, wenn man die Offenbarung liest, dass man eben diese ganzen Symbole hat und dass man vielleicht, das ist sehr beliebt, gerade also bei uns Christen, dass wir die Offenbarung nehmen und dann die Tageszeitung daneben und dann immer schauen, so was ist. Ja? Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, sondern man sollte die Offenbarung nehmen, das Buch und das Alte Testament daneben legen. Weil das Buch der Offenbarung, das Buch ist im Neuen Testament, was am meisten aus dem Alten Testament schöpft. Und wenn wir Bilder verstehen wollen, wenn wir Symbole verstehen wollen, dann gucken wir nicht in die Tageszeitung, sondern wir gucken in den ersten Teil der Bibel, um zu verstehen, was da gemeint ist. Eine andere Sache, die wir beachten müssen, bevor wir jetzt gleich in den Text einsteigen, ist, dass die Offenbarung nach meiner Überzeugung nicht ein Buch ist, was chronologisch den Ablauf der Geschichte der Welt darstellt, sondern die eine Geschichte der Welt, und zwar genauer gesagt vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen von Jesus, erzählt, aber immer aus verschiedenen Perspektiven. Das ist vielleicht so ähnlich, kann man sich das vorstellen, wie beim Fußball. Jetzt gibt es diesen Videoassistenz-Schiedsrichter. Ja, und wenn es eine fragliche Entscheidung gibt, dann gibt es diese Kameraperspektive und dann geht man auf die Totalen und dann kommt diese Spider-Cam von oben und man schaut und irgendwann wird dann auf den Zentimeter genau abgemessen, ob der Ball jetzt im Tor war oder nicht. So ähnlich ist es bei der Offenbarung, dass wir diese eine große Zeitspanne haben, aber aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Und das werden wir auch sehen, ist nach meiner Überzeugung auch in diesem Kapitel der Offenbarung. dann fangen wir einfach mal an. Es gibt 3 Szenen in diesem Kapitel. Wir wollen die Szenen nacheinander anschauen. Im Prinzip sind es 3 Kampfszenen. Ja, also da geht es zur Sache. Und ihr werdet aber schon auch merken, warum, was das dann auch mit Weihnachten zu tun hat. Da passt ja. Dann lesen wir mal zusammen. Macht eure Augen zu vielleicht, dann könnt ihr euch das innerlich vorstellen und es gibt krasse Bilder. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Wir haben als erstes Bild in Verse 1 und 2 diese Frau, angetan in krassen Gewändern, mit Sternen über ihrem Kopf, mit dem Fuß auf dem Mond und leuchtet wie die Sonne. Und jetzt die Frage, wer ist das denn? Das Gute ist, es gibt klare Hinweise im Alten Testament, wer das sein könnte. Und vielleicht erinnert ihr euch, es gab diese Geschichte von dem Josef. Der Josef war ein sehr verträumter Typ, ja, der hat sehr viele Träume bekommen. Und eine dieser Träume war, er sah die Sonne, den Mond und die Sterne, wie sie sich vor ihm beugten und niederfielen. Also das Volk Israel, ja, das ist diese Frau, ja, die da gemeint ist. Das Volk, das von Abraham, Isaac und Jakob zu Josef sich entwickelt hatte. Diese Frau steht für das Volk Gottes. Und das Interessante ist, wenn wir überlegen, in was für eine Zeit das geschrieben wurde, das Volk Israel war unterdrückt. Und dann wird aber diese Frau, das Volk, mit so herrlichen Bildern beschrieben, dann soll es dem Volk deutlich machen, du hast eine himmlische Identität. Auch wenn es hier auf der Erde irgendwie mau aussieht und du unterdrückt wirst und du verfolgt wirst, es gibt eine himmlische Identität bei Gott, die ist herrlich und die darfst du dir nicht nehmen lassen, auch wenn es auf der Erde finster aussieht. Manche sagen, diese Frau, das soll Eva sein, ja, oder es soll Maria sein. Letzten Endes gehören die ja alle zu dem Volk Gottes. Ja. Und aus diesem Volk soll jetzt ein Kind kommen. Diese Frau ist in Geburtswehen. Das steht einfach dafür, dass ja, man erwartet irgendwie Erlösung, aber es tut einfach weh und es ist Stress und es ist Leid und es ist Schmerzen. Und man erwartet endlich, dass diese Erlösung kommt. Aber es gibt einen Widersacher. In Vers 3, den Drachen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen, 10 Hörnern, 7 Diademen auf seinem Kopf. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde. Diese Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Drachen, die erinnert vielleicht an das 3. Kapitel in der Bibel, wo dann nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht genommen hatten und dann von Gott für ihre Anmaßung, für ihre Rebellion bestraft wurden, wurde gesagt, du wirst dann nöten, Kinder gebären, deine Arbeit wird total schweißtreibend sein. Und der 3. im Bunde, der Satan, die Schlange, würde auch verflucht werden. Und dann steht da in Kapitel 3, Vers 15, dass zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau ewige Feindschaft sein sollte. Wie steht es hier? Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Schon damals war eine Verheißung, da wird einer kommen, der wird diese Schlange besiegen. Eine Frau wird ihn gebären. Und dieser Konflikt zwischen dem Volk Gottes und dem Feind Gottes, der schwelt immer noch. Der schwelt bis zu diesem Zeitpunkt immer noch zwischen der Frau und dem Drachen. Und der Drache wird als mächtig dargestellt. Deswegen hat er 10 Hörner und 7 Köpfe. Ja, nicht, einer reicht nicht, sondern der ist vollkommen gewaltig und voller Herrschaft. Und der kämpft gegen die Frau. Krasses Bild. Dieser Drache, der hat die Reiche der Welt, Mächte, Herrschaften in seiner Tasche und will damit die Frau besiegen. Und will fest dafür sorgen, dass dieses Kind nicht geboren wird. Wie hat sich das zur Weihnachtszeit manifestiert? Wir kennen die Geschichte von Herodes, der mit allen Mitteln versucht hat, dieses eine Kind, dieses Prophezeite, diesen König der Juden auszuschalten. Und so haben wir diesen Konflikt, aber das Kind kommt nicht um. In Vers 5 geht es dann weiter. Sie, diese Frau, gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Ich glaube, hier ist einfach von der Weihnachtsgeschichte und auch von der Himmelfahrt Jesu die Rede. Sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Das ist auch eine Anspielung an Psalm 2, wo von dem Messias geredet wird, der das Volk weiden wird als König. Was aber hier interessant ist, ist, dass ein entscheidender Aspekt ausgelassen wird. Okay, wir haben die Geburt von diesem Kind und wir haben die Entrückung, also die Himmelfahrt zu Gott. Was ist denn mit dem dazwischen? Von wie er aufgewachsen ist, wie er Wunder getan hat, wie er am Kreuz gestorben ist, wie er auferstanden ist. Wo ist das denn erwähnt? Es geht hier darum, erstmal den Fokus zu setzen auf die Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Drachen, zwischen dem Volk Gottes und dem Feind Gottes, der die Frau vernichten will und diesen verhindern will, dass dieser Sohn geboren wird. Dann in Vers 6 lesen wir Folgendes: Die Frau wird bewahrt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Die Frau wird in eine Wüste geschickt. Das klingt irgendwie erstmal ziemlich gemein. Ja, aber hier heißt es, dass sie dort ernährt wird. Und in der Bibel ist Wüste immer ein mehrschichtiges Symbol. Ihr erinnert euch vielleicht an das Volk Gottes, was aus Ägypten heraus gerettet wurde und dann durch die Wüste gehen musste. Und sie hatten Hunger und sie hatten Durst, sie wurden verfolgt, aber gleichzeitig wurden sie von Gott versorgt, übernatürlich, mit Wasser, mit Manna, mit Fleisch. In dieser Zeit der Verfolgung, in dieser Zeit der Not hat Gott sich dem Volk offenbart. Ganz tief, gerade am Berg Sinai, hat er seine Herrlichkeit gezeigt, hat ihnen Gebote gegeben. Aber es war auch eine Zeit, die einfach stressig war, die voller Leid war, wo das Volk rebelliert hat, weil sie Gott nicht vertraut haben. Aber Gott hat es versorgt. Und ich glaube, in dieser Zeit befinden wir uns auch. Vielleicht gerade zu Weihnachten fühlst du dich als wie in der Wüste. Es ist zwar draußen nass und dann kommt Schnee, aber es fühlt sich in dir trocken an. Ja, du hast keine Sicht dafür, dass es gut ausgehen könnte. Du siehst kein gelobtes Land in deinem Leben. Da ist kein Geld oder da ist kein Beruf oder da ist kein Partner oder keine Vision für dein Leben. Du fühlst dich einfach wie in einer Wüste. Aber genau in dieser Zeit ist die Möglichkeit, Gott am krassesten zu erfahren. Gerade in den Zeiten, wo der Drache so mächtig ist, wo die Wüste so trocken ist, da ist die Zeit, wo Gott am ehesten mit dir arbeiten kann und an dir arbeiten kann und dich weiterbringen kann. Und deswegen ist Weihnachten immer auch eine Erinnerung daran, okay, gerade in diese turbulente Zeit in Israel, ja, von irgendwelchen Mächten herumgespielt, unterdrückt, gerade in diese Zeit sendet Gott seinen Sohn, kommt er auf die Welt, um Menschen zu retten. Und ich ermutige dich einfach, auch wenn du in deinem Leben gerade nur Wüste siehst, gerade kein Land in Sicht siehst, kein fruchtbares Land siehst, dass du dir bewusst machst, das sind genau die Momente, wo Gott mit dir weitergehen will und tiefer gehen will. Und jetzt steht hier, dass das 1260 Tage sind. Man muss wissen, in der Offenbarung sind Zahlen symbolisch zu verstehen. Das bin ich da tief davon überzeugt, weil das einfach diese Literatur ist. Und 1260 Tage, das sind umgerechnet 3,5 Jahre oder 42 Monate. Diese Symbole kommen alle in der Offenbarung vor. Und wenn man sich überlegt, okay, 3,5 Jahre, 42 Monate, was könnte das bedeuten? Und es gibt, wenn man wieder ins Alte Testament schaut, anstatt in die Tageszeitung, gibt es einige Sachen, die wir sehen könnten. Zum Beispiel, als der Prophet Elia in der Wüste war, 3,5 Jahre, war Hungersnot. Und vielleicht erinnert euch die Geschichte, Elia war verfolgt von der Königin, von Isabel und Ahab und ist in die Wüste geflohen und wurde dort ernährt. Ja? In der Wüste wurde er ernährt. Und zu dieser Zeit auch, in der Hungersnot, kam dieser Wettbewerb zwischen ihm und den Baalspropheten, wo Gott sich dann in mächtiger Weise offenbart hat, dass er der wahre Gott ist und nicht Baal. Also diese Wüstenzeit ist die Zeit, wo wir sehr herausgefordert sind, an Gott dran zu bleiben. Das heißt nämlich bei Elia auch, dass es nur noch einen Rest gab, 7000 Leute, die wirklich an Gott dran blieben. Es ist eine Zeit der Herausforderung, diese 1260 Tage lang. Das ist die erste Szene. Und ich ermutige euch einfach als Fazit aus diesen ersten 6 Versen, dass du dir bewusst machst, auch in der Wüste ist Gott da. Er ist für sein Volk da. Und gerade in der Wüste wirst du ihn am besten, am krassesten und am tiefsten noch erleben. Jetzt kommen wir zu der zweiten Szene. Die ist immer ganz anders. Folgendes. Es entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Wehe aber euch, Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Hier ändert sich die Perspektive. Ja, der Videoassistenzschiedsrichter zeigt eine neue Perspektive auf das Geschehen. Meiner Meinung nach ist nämlich diese Geschichte von Michael und dem Kampf gegen den Drachen, eine symbolische, eine Offenbarung, eine bildliche Veranschaulichung dessen, was Jesus getan hat. Und zwar genau in der Lücke, die wir vorher gesehen haben. Warum glaube ich das? Es steht hier ausdrücklich, dass der Satan gestürzt wurde. 3-mal heißt es, der Satan wurde gestürzt, der große Drache. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Die Frage ist, wann war das? Oder war das schon oder kommt es noch? Das war schon. Glaube ich auch. Und zwar erinnert mich das an Worte von Jesus, wo er seinen Jüngern Macht gibt, durch den Heiligen Geist Wunder zu tun. Und dann sagt er, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Oder eine andere Stelle, wo Jesus in Johannes 12, Vers 31, kurz bevor er gekreuzigt werden sollte, wo er sagt, jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich werde über die Erde erhöht werden. Ich glaube, was hier beschrieben wird, in dieser apokalyptischen, symbolhaften Sprache, ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er den Satan besiegt hat, und zwar in welcher Form? Dass der Satan, dieser Ankläger, uns nicht mehr verklagen kann. Der Satan, und ich weiß nicht, ob dir das ein bisschen komisch vorkommt, ja, also das sind doch alte Mythen und so, aber wir als Christen glauben wir wirklich, dass es unsichtbare Mächte gibt, die uns klein halten wollen, die uns anklagen wollen, die uns mit Lüge verwirren wollen. Und das ist die Spezialität von Satan. Er sagt dir, du bist nicht gut genug. Du bist ein Christ, schau dich nochmal an. Du bist nicht erfolgreich genug. Du bist nicht schön genug. Du bist gar nichts. Das sind diese Anklagen, diese Lügen, diese Verwirrung, die er stiften will. Und gegen das hat Jesus am Kreuz gesiegt. Denn es heißt, er hat den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, ans Kreuz geheftet und hat einen Triumphzug gemacht aus den Mächten und Gewalten. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Satan am Kreuz besiegt, diesen Ankläger, dieser Verwirrer, dieser Lügner, der uns in Schubladen stecken will, in die wir gar nicht gehören. Das ist interessant, Ankläger, das Wort im Griechischen heißt Kategor. Davon kriegen wir das Wort Kategorie. Ja? Der Satan möchte uns in Kategorien stecken. Loser, Nichtsnutz, Heuchler. Und davon hat uns Jesus freigemacht am Kreuz. Er sagt dir, nein, ich habe dir vergeben. Es gibt nichts mehr, was der Ankläger vor Gott bringen kann. Denn es ist ja so, das, was der Satan sagt, dass du Sünder bist, dass du es nicht kannst, in gewisser Weise stimmt es ja, aber im Blick auf das Kreuz, im Blick auf das, was Jesus getan hat, ist es vergeben, ist es vergessen. Die Wahrheit ist, ich bin nicht mehr von diesen Anklagen. Ich muss mich davon nicht mehr runterziehen lassen. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Ja, dieses Bild des Lammes, das ist auch wieder sehr blutig im Alten Testament. Wenn die Menschen Vergebung wollten für ihre Sünden, mussten sie stellvertretend ein Lamm opfern. Die Bibel macht dann im Laufe der Jahrhunderte klar, dass Lämmer oder Tiere nie wirklich Sünden vergeben können, sondern das muss jemand anders sein. Das muss jemand sein, der einerseits die Menschen vertreten kann, also selber Mensch ist, aber selber auch hat die Kraft hat, Vergebung zu bewirken. Gott ist ein Gottmensch, Jesus Christus. Und dieses Blut des Lammes ist ein Symbol dafür, dass Jesus am Kreuz sein Leben gegeben hat, sein Blut für meins vergossen hat. Ich für diese Anklagen nicht mehr gerade stehen muss, sondern im Glauben an Jesus weiß ich, dass diese Anklagen vernichtet wurden. Und ich kann mein Haupt erheben und zu Gott kommen und sagen, ja Herr, ich bin's nicht, aber dein Sohn, der hat mich reingewaschen. Und deswegen können diese Anklagen an mir abperlen. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Wie kann ich in diesen Wüstenzeiten, durch die ich gehe, wie kann ich da bestehen? Wie kann ich da weiterkommen? Wie kann ich den Anklagen Herr werden, indem ich mich auf das Blut des Lammes, auf das Kreuz, darauf berufe und mutig von Christus, von Jesus weitererzähle? Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Und dann kommt ein Jubelschrei im Himmel, weil die geistliche Realität ist, dass der Satan im Prinzip schon besiegt ist. Jetzt ist aber die Frage, warum ist immer noch so viel Leid? Warum ist immer noch so viel Unruhe, so viel Sünde in meinem Leben? Warum fühlt sich das oft nicht so an? Hier steht, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Jetzt heißt es, okay, wenn ich jetzt meine, ja, der Teufel wurde besiegt am Kreuz, warum ist er scheinbar immer noch so mächtig? Ich fand das Bild gut von einem Tier, was angekettet wurde, aber tödlich verletzt ist. Und verletzte Tiere sind meistens sehr wild. Und das ist das Bild für den Teufel, das ich sehe. Er ist fuchsteufelswild, er ist tödlich verwundet und deswegen in Rage, aber er ist angekettet worden. Er kann mich nicht erreichen, wenn ich bei Jesus bin. Um ein anderes Bild zu verwenden, heute vor 75 Jahren, da gab es zur Zeit des Weltkrieges, des Zweiten Weltkriegs, die Ardennenoffensive. Vielleicht habt ihr das in Zeitungen oder so gelesen. Das war im Prinzip der letzte Aufstand des deutschen Heeres, obwohl es schon vernichtet war, eigentlich schon so gut wie unterlegen war, hat Hitler nochmal seine letzten Reserven rausgelockt. Tragischerweise viele Kinder mussten als Soldaten in den Krieg ziehen. Und es schien am Anfang so, dass durch Täuschung, durch täuschende Radiosendungen, aber auch durch Verkleidungen, ja, manche Soldaten haben sich dann als Alliierte verkleidet, dass da war die Hoffnung, dass man nochmal einen Sieg davon tragen kann. Aber letzten Endes wurde auch diese Offensive niedergeschlagen. Und das ist ein Bild für die Zeit, in der wir jetzt sind. Ja, der Teufel ist besiegt, aber er versucht es trotzdem noch mit Verwirrung, mit Lügen, mit Anklagen. Aber wir wissen, durch das Blut des Lammes sind wir sicher. Das war die zweite Szene. Jetzt kommen wir zur dritten Szene, die Verse 13 bis 17. Da lesen wir Folgendes. Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort wird sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt, fern vom Angesicht der Schlange. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Eigentlich ist der Drache schon besiegt und trotzdem wütet er. Er verfolgt das Volk Gottes, er verfolgt die Frau. Sie geht wieder in die Wüste. Und da haben wir wieder dieses Bild davon, dass sie in die Wüste kommt, einer Zeit der Verfolgung, einer Zeit des Leids, aber gerade dort wird Gott sie bewahren. Es ist nicht so, meiner Überzeugung nach, wie man oft denkt, ja, bevor es schlimm wird, bevor die schlimme Trübsalzeit kommt, werden alle Christen schön entrückt werden, damit wir vor dem Leid bewahrt werden. Die Bibel sagt nie, dass wir vor Leid bewahrt werden, sondern dass wir in dem Leid bewahrt werden. Dass wir in dem Leid Gott spüren und Gott neu erfahren werden. In dieser Wüstenzeit. Es steht hier, dass sie auf den Flügeln des großen Adlers in die Wüste kommen würde. Das ist wieder ein Bild aus dem Alten Testament. Mehrmals wird davon erzählt, dass Gott dem Volk sagt, du erinnere dich doch an den Auszug aus Ägypten, da habe ich dich wie auf Adlers Schwingen herausbefreit. Und dieses Bild von dem Adler, der seine Schwingen hält, der fliegen lässt, der beschützt in den Zeiten, wo es schlimm wird. Da ist Gott da. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Und jetzt wieder eine Zahlensymbolik aus dem Buch Daniel. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Was ist das denn schon wieder? Also wir haben ja hier schon wieder dreieinhalb, nur so. Aber warum diese Formulierung? Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Nun, eine Erklärung, die ich ziemlich cool fand, ist, wir müssen überlegen, Zahlensymbolik, ja, es gibt ja die Zahl 7, die göttliche Zahl, oder auch die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl, wenn etwas endgültig passiert ist. 3,5 ist die Hälfte. Gut, bleib bei mir. Jetzt überleg mal, wenn ich jetzt sage eine Zeit und sage zwei Zeiten, würde ich eigentlich denken als nächstes vier Zeiten, dass es sich verdoppelt, dass die Trübsal, dass das Leid immer größer wird. Aber nein, hier steht eine Zeit und zwei Zeiten, und eine halbe Zeit. Irgendwann, das Leid wird nicht in vollkommenem Maß auf uns kommen, sondern es wird halbiert werden, es wird verringert werden. Es gibt ein Limit. Wir befinden uns in diesen 3,5 Jahren, in diesen 3,5 Zeiten, in diesen 1260 Tagen, in diesen 42 Monaten der Zeit, wo Gottes Volk verfolgt wird, wo Gottes Volk leiden muss, wo Gottes Volk vielleicht keine Vision findet, aber gerade in dieser Zeit ist Gott da. Aber es ist eine Zeit voller Auseinandersetzung, voller innerer Kämpfe, voller geistlicher Kämpfe. Die Schlange gibt nicht auf. Vers 15. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rücken gespien hatte. Wieder ein Bild. Jetzt ist es ein Wasserdrachen genommen, der einen Schwall an Wasser damit die Frau wegreißen will. Und ich glaube, das ist eine weitere Taktik des Satans, wie er uns klein kriegen will. Jetzt überleg mal, du bist in der Wüste und du willst Wasser, du verdurstest und du siehst da eine Oase, da kommt ein Wasserstrom und du läufst darauf hin, weil du denkst, ja, da finde ich Nahrung und da wird mein Durst gestillt und du läufst hin und dann entpuppt sich das ganze Ding als eine fette Wasserflut und stürzt dich fort. Und ich glaube, so ist es auch oft in unserem Leben. Es gibt Grundbedürfnisse, die völlig gut sind. Ja, dass Gott will, dass ich in Beziehung lebe. Gott will, dass ich mich nicht täglich um mein Brot kümmern muss, dass ich versorgt sein kann. Gott will auch, ja, dass ich ein Leben führen kann, wo ich nicht ständig hinter mich schauen muss, ob ich den nächsten Tag überlebe. Aber die Gefahr ist ganz leicht, dass ich diese Dinge, die mir so wertvoll sind, dass ich die zu wichtig nehme, dass mein ganzes Leben sich nur noch darum dreht, eine Beziehung zu haben, dass sich meine ganzen Gedanken darüber drehen, dass ich ja genug Geld habe oder dass sich meine ganzen Gedanken darum drehen, dass ich irgendwie einen guten Beruf habe, eine Stellung habe, Macht habe. da mache ich etwas Gutes zu einem Gott und dann wird mich das niederreißen, weil es ein falscher Gott ist. Und so, wie wir hier sehen, kommt anfangs ein Wasserstrom, der sich dann zu einer großen Flut entpuppt. Das ist die Taktik des Satans, dass er uns anlügt, dass er uns täuscht, dass er uns falsche Ideologien einsaugen lässt, die uns dann letzten Endes wie eine Wasserflut überschwemmen. Und hier steht es, dass das aus seinem Rachen kam, aus seinem Mund kam, herausgespien. Und dann steht hier, die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und verschlang den Strom. Gott hat auf wunderbare Weise in dieser Wüstenzeit dafür gesorgt, dass dieser Strom sie nicht erfasst. Das ist auch ein Bild aus dem Alten Testament. Da steht zum Beispiel, dass der Gott das Volk, das Heer des Pharao verschluckt hat, als es das Volk Israel verfolgt hatte. Und es gibt eine andere Geschichte, wo innerhalb des Volkes sich Leute aufgemandelt haben und rebelliert haben gegen Mose und dann von der Erde verschluckt wurden. Also ein Bild dafür, dass gerade in Zeiten, wo Verfolgung ist, wo Rebellion ist, dass Gott da dieses verschlucken will und uns retten will. Der Satan versucht auch, den wahren Messias zu imitieren. Hier steht, dass aus seinem Rachen dieser Strom kommt, dass er viele Kronen auf seinem Kopf hat. Genauso wird auch Christus beschrieben, dass er viele Kronen hat, dass aus seinem Mund ein Schwert kommt. Vieles, was als eine gute Nachricht zu sein scheint, wo wir unsere Hoffnung draufsetzen, ist eigentlich ein billiges Imitat von dem, was uns Jesus geben will. Und jetzt befinden wir uns in Vers 17 immer noch in dem Hier und Jetzt. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Wir befinden uns jetzt zwischen dem ersten Kommen Jesu zu Weihnachten, was wir heute feiern, und dem zweiten, wo wir darauf hoffen, dass Jesus wiederkommt. Beim ersten Kommen kam er als kleines, unbedeutendes, scheinbar verwundbares Kind und kam, um die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Das zweite Mal, wenn er kommt, und darum beten wir und darauf hoffen wir, dass es möglichst bald kommt, dass es dann, wenn er als siegreicher Held kommt und für Gerechtigkeit sorgt. Weil vielleicht denkst du dir, ja, wir singen jedes Jahr irgendwie so Stille Nacht, Heilige Nacht, aber es fühlt sich nicht wirklich so an. Ja, es ist hektisch und gerade die Weihnachtszeit, oh nein, da muss ich mich wieder mit meiner Familie treffen, da wird es innerlich schon wieder, da brodelt es schon bei dem einen oder anderen. Und du kriegst Stress, weil du denkst, ja, der hat mir was geschenkt, jetzt muss ich dem was schenken, auch was mache ich nur? Das mit dem Geschenk, das ist sehr banal. Aber es gibt viele Sachen, die dann uns zu dieser Zeit raufkommen und uns unruhig machen. Und dann singen wir Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, das ist unsere Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass es wirklich, dass es wie in der Offenbarung dann am Ende heißt, dass es kein Geschrei, keine Tränen, keinen Tod mehr gibt, dass es da diese heilige Stille gibt. Aber da sind wir noch nicht. Darauf hoffen wir. Jetzt haben wir Weihnachten 2019. Wir sind ein Weihnachten näher dazu, dass Jesus wiederkommt. Wenn Weihnachten für dich eher eine Wüstenzeit ist, dann ermutige ich dich, gerade dann zu Jesus zu kommen. Gerade dann, wenn es einfach aussichtslos scheint, zu Jesus zu kommen. In der Wüste, weil er dich dort ernähren will und weil er dich dann wie ein Adler behüten will. Wir befinden uns in diesem Kampf zwischen dem Drachen und dem Volk. Und es ist nicht wie bei Star Wars, dass es irgendwie immer einen Ausgleich gibt. Mal gewinnt die gute, mal gewinnt die böse Seite der Macht, die dunkle Seite und es immer so hin und her geht. Nein, die christliche Hoffnung ist, dass tatsächlich eines Tages wird das Böse, das Dunkle besiegt. Und darauf hoffen wir. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das neu bewusst werden, dass wir einen siegreichen Herrn haben, der nicht nur als kleines Kind auf die Erde gekommen ist, sondern eines Tages als siegreicher Feld herkommen wird. Und dann möchte ich zum Schluss einfach diesen Text aus Offenbarung 19 vorlesen, wo Jesus beschrieben wird, wenn er wiederkommt. Dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der auf ihm saß, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe und auf ihm stand ein Name, den er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in reines, weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird herrschen über sie mit eisernem Zepter. Und er tritt die Kälte des Weines, des rächenden Zorn Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen König der Könige und Herr der Herren. Lasst uns beten.